Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Israel stand einer riesigen Armee von Philistern gegenüber. Das Volk bekam es mit der Angst zu tun und versteckte sich. In Höhlen und in Dornensträuchern, in Felsspalten, in Zisternen und in Gewölben. Manche von ihnen flohen sogar über den Jordan in die östlichen Gebiete des Landes. Als Saul merkte, dass das Volk auseinanderlief, wartete er nicht wie abgesprochen auf Samuel, sodass dieser das Opfer Gott darbrachte und Gott Saul mitteilen konnte, wie es in dieser schwierigen und scheinbar aussichtslosen Situation weitergehen sollte. Nein, Saul maßte sich an, gegen den erklärten Willen Gottes zu handeln und selbst das Opfer darzubringen. Ganz anders sein Sohn Jonathan. Er und sein Waffenträger machten sich auf und gingen auf einen Wachtposten der Philister zu. In schlichtem Vertrauen und Glauben auf Gott formuliert Jonathan: Vielleicht wird ja der Herr etwas für ihn tun, denn es ist kein Hindernis für den Herrn, durch viele oder durch wenige zu helfen. Und in der Tat, Gott half. Sie nahmen den Wachtposten der Philister ein. Die Philister waren darüber so entsetzt und erschrocken, dass sich ein Schrecken in das gesamte Lager der Philister verbreitete, die Erde bebte und dieser Schrecken Gottes erreicht dann das ganze Heer der Philister. Währenddessen versucht Saul, das auseinanderlaufende Volk zusammenzuhalten und ihnen dadurch Vertrauen einzuflößen, dass er die Bundeslade in das Lager holen ließ und damit eigentlich sich Gottes bemächtigt und Gott instrumentalisiert und hofft, dass er dadurch irgendwie das Volk zusammenhalten kann. Währenddessen kehren die weggelaufenen Israeliten wieder zurück und auch die, die zum Feind übergelaufen waren, auch die kämpfen nun auf der Seite Israels und im Lager der Philister ist solch ein Chaos, dass sie sich gegenseitig umbringen. In der Tat, an diesem Tag hat Gott Israel Rettung geschenkt. Und das Ganze wurde ausgelöst durch den schlichten und einfachen Glauben von Jonathan und seinem Waffenträger. Und Saul reagiert auf das Ganze überraschend und unerwartet. Herzlich willkommen zu Glaubengeschichten. Wir lesen an der Stelle weiter, an der wir in der letzten Folge stehen geblieben sind, und zwar in 1. Samuel Kapitel 14 und dort ab Vers 24. Vers 23 fasst nochmal so die Rettung Gottes zusammen. Da heißt es: So rettete der Herr Israel an demselben Tag und der Kampf zog sich bis über Bet-Aven hinaus. Als die Männer von Israel an jenem Tag ins Gedränge kamen, beschwor Saul das Volk und sagte: Verflucht sei jeder, der vor dem Abend etwas isst, bis ich mich an meinen Feinden gerächt habe. Und das ganze Volk kostete keine Speise. Und das ganze Land war in die Zeit der Honigernte gekommen und es gab Honig auf der Fläche des Feldes. Und als das Volk zu den Waben kam, siehe, da floss der Honig, aber niemand brachte etwas davon mit seiner Hand in seinen Mund, denn das Volk fürchtete den Schwur. Also dieses Bild von fließendem Honig, das Volk, diese Männer, die im Krieg gekämpft haben, die müde sind, die erschöpft sind, die ausgelaugt sind, die hungrig sind, sie alle dürfen nichts essen bis zum Abend, weil Saul diesen Schwur ausspricht. Und ein Schwur in der damaligen Zeit bedeutete etwas im Namen Gottes und unter Gottes Zeugenschaft und unter Androhung des Gerichtes Gottes wurde so ein Schwur oder so ein Eid gesprochen, der nicht gebrochen werden durfte. Nur, als ich so beim Lesen für mich über die Geschichte nachdachte, Da habe ich mich schon gefragt, aber Saul, wozu denn dieser Schwur? Ist der notwendig? Braucht es jetzt solch einen Schwur? Und wenn ja, ja, aber wofür denn? Vers 23, so rettete der Herr Israel an demselben Tag. Die Philister waren geschlagen. Der Sieg war auf der Seite Israels. Wozu jetzt noch einmal so das Herr und die Männer ihn so geiselhaft nehmen und ihnen nicht erlauben, etwas zu essen? Was willst du denn damit zeigen oder sagen? Willst du damit einen Übereifer zum Ausdruck bringen? Dass dir das alles so wichtig ist, Saul? Dass du sogar bereit bist, du und das Volk noch ein besonderes Opfer zu bringen, nichts zu essen? Der Sieg ist doch schon geschenkt worden. Als ich es dann so für mich las und immer wieder auch las, dachte ich mir so, bis du dich an deinen Feinden gerecht hast? Das ist ja das, was er sagt. Bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe, geht es jetzt um dich? Verlierst du gerade den Blick für das Ganze? Und bringst dich zu sehr mit hinein? Vers 27. Jonathan aber hatte nicht gehört, dass sein Vater das Volk mit einem Schwur belegt hatte. Und er streckte die Spitze seines Stabes aus, den er in seiner Hand hatte, und tauchte ihn in die Honigwabe und führte seine Hand wieder zu seinem Mund und seine Augen wurden wieder hell. Also wenn ich das so lese, ist es wie so eine Nahaufnahme in so einem Film. Auf einmal sieht man den Jonathan, merkt, er hat nichts davon mitbekommen. Das ist auch schwierig, einen Schwur auszusprechen, einen Eid, das Volk mit einem Eid zu belegen. Aber nicht alle kriegen es mit. Das ist eine Gefahr an sich, aber gut. Und jetzt streckte die Spitze seines Stabes aus, tauchte ihn in die Honigwabe und führte seine Hand wieder zu seinem Mund und dann werden seine Augen hell. Ja klar, denn der Honig, der Zucker, das tut ihm gut. Wir sind ja alle müde. Einer von dem Volk aber fing an und sagte, dein Vater hat das Volk feierlich beschworen und gesagt, verflucht sei jeder, der heute etwas essen wird. Und so ist das Volk matt geworden. Auf der einen Seite werden die Augen von Jonathan hell. Er kriegt endlich etwas in den Bauch, auch wenn es jetzt nicht viel ist, aber das hilft. Und das Volk ist matt. Und jetzt kriegt Jonathan mit, oh, ich habe etwas gemacht, was mein Vater verboten hat zu tun. Nicht nur mir, sondern allen. Da antwortete Jonathan, mein Vater bringt das Land ins Unglück. Seht doch, wie meine Augen hell geworden sind, weil ich ein wenig von diesem Honig gekostet habe. Schwierige Situation jetzt. Saul, der nicht den Glauben und das Vertrauen in Gott aufbringt, um auf Gott zu warten und auf Samuel zu warten, der das Opfer bringt, sodass Gott ihm mitteilen kann, was zu tun ist oder wie es weitergeht, sondern der anmaßend handelt, der gegen Gottes Willen handelt und auf der anderen Seite Jonathan, dem schlichten Glauben und Vertrauen sagt, Gott kann uns retten und Gott tut es auch. Und mit dem Schwur, den Saul jetzt hier ausspricht, bringt er jetzt diesen Kontrast zwischen Vater und Sohn noch stärker auf. Der Vater, der was überreagiert, zu weit geht, Unnötiges vom Volk abverlangt, sie in die Müdigkeit und in die Ermattung hineintreibt. Und der Sohn, der jetzt das bewerten muss und sagt, mein Vater bringt das Land und das Volk ins Unglück. Natürlich schwierig, das vor den Menschen auszusprechen, sich gegen seinen eigenen Vater zu stellen. Aber hat er recht? Vers Vers 30, wie viel mehr, fährt Jonathan fort, wie viel mehr, wenn das Volk heute tüchtig von der Beute seiner Feinde gegessen hätte, die es gefunden hat. Denn jetzt ist die Niederlage unter den Philistern nicht groß. Und sie schlugen die Philister an jenem Tag von Michmas bis nach Ajalon und das Volk war sehr matt geworden. Auch Jonathan sagt, war das denn nötig? War das denn nötig? Offensichtlich nicht. Vers 32. Und das Volk fiel über die Beute her und sie nahmen Schafe, Rinder und Kälber und schlachteten sie einfach auf der Erde und das Volk aß das Fleisch über dem Blut. Und man berichtet es Saul und sagte, siehe, das Volk versündigt sich an dem Herrn, denn es isst das Fleisch über dem Blut. Das Volk war so hungrig und so erschöpft, dass ihnen das Gebot Gottes, dass sie kein Blut essen sollen, ein Gebot, das ihnen durch Mose überbracht wurde, denn im Blut ist Leben und das Volk soll dieses Blut von Tieren nicht essen, das vergessen sie, schalten sie aus, denken nicht mehr daran, sondern sie schlachten die Tiere und essen, was sie in die Finger bekommen, weil Saul sie so weit treibt, dass sie es nicht mehr aushalten. Und in der Tat, das Volk versündigt sich. Es wird ihm diese Kunde überbracht und er rief, ihr habt treulos gehandelt. Und ich dachte mir, ja, Saul, das stimmt. Sie haben etwas gemacht, was sie nicht hätten machen sollen. Aber bist du auch bei dir und bei dem, wie du zu dem beigetragen hast, dass sie an diesen Punkt gekommen sind? Oder hast du nur das Volk vor Augen? Sagt, ja, ihr habt treulos gehandelt und ja, ich habe auch nicht klug gehandelt. Ich habe einen Schwur ausgesprochen, den ich nicht hätte aussprechen sollen. Aber da ist er nicht. Fährt fort und sagt, wälzt sofort einen großen Stein her zu mir. Und Saul sagte weiter, zerstreut euch unter das Volk und sagt ihnen, jeder soll sein Rind und sein Schaf zu mir bringen und es hier schlachten und essen, damit ihr euch nicht an dem Herrn versündigt, indem ihr über dem Blut esst. Ja, aber Saul, ja, es ist manchmal leicht, so als Beobachter nebenbei zu stehen und sich so seine Meinung dann über das Geschehene zu machen. Aber dennoch verwundert es, dass er gar nicht bei sich ist, sondern nur bei dem, was die anderen machen. Und Saul baute dem Herrn einen Altar. Das war der erste Altar, den er dem Herrn baute. Und Saul sagte, Vers 36, lasst uns doch in der Nacht hinabziehen den Philistern nach und unter ihnen plündern, bis der Morgen hell wird und niemand von ihnen übrig lassen. Ich habe auch so gefragt, so war es jetzt da dran für Saul, einen Altar zu bauen? Grundsätzlich ist es ja gut, Gott zu suchen und ein Opfer zu bringen, aber war es an ihm, dieses Opfer zu bringen? War es an ihm, den Altar zu bauen? War das nicht die Sache des Propheten? Oder nimmt er sich jetzt wieder das Recht heraus, Opfer zu bringen? Ein Recht, das ihm nicht zusteht? Das Volk, sie antworteten, tue alles, was in deinen Augen gut ist. Was sollen sie auch als Volk sonst sagen? Es ist der König. Wenn der König sagt, wir jagen ihnen nach, dann jagen wir ihnen nach. Denn unser König führt uns an. Und der Priester sagte, erst lasst uns hier Gott nahen. Und Saul fragte Gott, soll ich hinabziehen den Philistern nach? Willst du sie in die Hand Israels geben? Aber er antwortete ihm nicht an diesem Tag. Da sagte Saul, tretet hierher, alle Anführer des Volkes, und erkennt und seht, wodurch heute diese Verschuldung geschehen ist. Offensichtlich, weil Gott ihm nicht antwortet, geht er von einer Verschuldung aus und fragt sich, wer ist daran schuld, dass Gott nicht mit uns spricht? Vers 39, denn so wahr der Herr lebt, der Israel errettet hat, selbst wenn sie bei meinem Sohn Jonathan wäre, diese Verschuldung, soll er bestimmt sterben. Und jetzt wird es noch einmal deutlich, wie krass dieser Fluch oder dieser Schwur, meine ich, dieser Schwur, dieser Eid eigentlich ist und was die Folgen davon sind. Jetzt wird es noch mal verständlicher, warum das Volk Angst hat, irgendwas zum Mund zu führen und irgendwas an dem Tag zu essen. Denn die Konsequenz ist, wenn man gegen den Schwur handelt, dass man stirbt. Und Saul spricht hier aus, egal bei wem die Schuld ist, selbst wenn sie bei mir und bei meinem Sohn Jonathan wäre, dann soll er bestimmt sterben. Und ich vermute mal, dass manche von denen, die im Volk wussten, dass Jonathan von dem Honig gegessen hat, zusammengezuckt sind und sich fragten, okay, was passiert jetzt? Wird er wirklich seinen Sohn umbringen? Denjenigen, durch den Gott die Rettung in Israel gebracht hat? Wirklich? Aber niemand aus dem ganzen Volk antwortete ihm. Weil sie vielleicht Jonathan decken wollen und nicht verraten wollen oder petzen wollen. Jonathan hat gegessen, er ist schuld. Weil sie sich nicht trauen, das auszusprechen. Sie schweigen. Zuvor haben sie ja noch geantwortet. Tue alles, was in deinen Augen gut ist. Jetzt antwortet niemand. Und er sprach zu ganz Israel, ihr sollt auf der einen Seite stehen und ich und mein Sohn Jonathan wollen auf der anderen Seite sein. Und das Volk antwortete, diesmal sagen sie etwas, tu, was in deinen Augen gut ist. Wenn zwei Gruppen gemacht, Saul und Jonathan auf der einen Seite, das Volk auf der anderen Seite. Und jetzt soll rauskommen, an wen liegt das? Am Volk oder an Saul und seinem Sohn? Ahnt Saul, dass er durchaus Verantwortung in dieser Situation hat, die er bis zu dem Zeitpunkt gar nicht anerkennen will? Oder ahnt er, dass sein Sohn gegessen hat? Oder hofft er, dass es dadurch ganz klar wird, das hat eigentlich nichts mit ihnen beiden zu tun? Sie sind außen vor, es muss am Volk liegen. Gut, dass wir zwei da draußen sind, Jonathan, du und ich. Lass uns die Schuld im Volk suchen. Und hoffentlich ist sie dort zu finden. Ich frage mich ja in der ganzen Geschichte, von Anfang an war das meine Frage, so was bezweckt Saul in dieser Situation? Was ist sein Ziel? Vers 41, und Saul sprach zu dem Herrn, dem Gott Israels, gib recht den Entscheid. Da wurden Jonathan und Saul getroffen, aber das Volk ging frei aus. Es ist nicht das Volk, sondern Saul und Jonathan. Und Saul sagte, werft das Los über mich und meinen Sohn Jonathan. Da wurde Jonathan getroffen. Da sprach Saul zu Jonathan, bekenne mir, was du getan hast. Und Jonathan bekannte ihm und sagte, mit der Spitze des Stabes, den ich in meiner Hand hatte, habe ich nur ein wenig Honig gekostet. Siehe, ich muss sterben. Ich denke mir als Leser, wirklich? Musst du wirklich sterben, Jonathan? Aber du hast doch davon überhaupt nichts gewusst, von diesem Schwur. Du hattest es gar nicht gehört, dass dieser Schwur von deinem Vater ausgesprochen wurde. Warum sagst du ihm das nicht? Wieso verteidigst du dich nicht? Wieso bist du so offenkundig bereit, eine Folge für etwas zu tragen, wofür du eigentlich gar nichts kannst? dich in eine Situation hinein zu bewegen und die Folgen, die Konsequenzen zu tragen, die du gar nicht herbeigeführt hast, sondern dein Vater. Aber Jonathan verteidigt sich nicht. Er willigt ein und sagt, ja, wenn es das Gesetz erfordert, dann werde ich mich hingeben und dann werde ich sterben. Um seinen Vater wohl auch zu schützen, damit sein Vater jetzt nicht zurückziehen muss und sagen muss, okay, mein Schwur war nicht weise, war nicht sinnvoll. Oder genau nachfragt, warum hast du denn gegessen? Damit er sagen kann, ich wusste nichts davon. Okay, dann bist du entschuldigt und befreit von den Konsequenzen des Schwurs. Um seinen Vater wohl nicht bloßzustellen vor dem ganzen Herr, vor den ganzen Männern? Ist das der Grund? Ich habe mich auch gefragt, warum geht denn Gott drauf ein und auf diese Frage von Saul und weist die Schuld dann auf Jonathan, wo doch eigentlich wir alle empfinden, dass Saul hier derjenige ist, der die Situation verantwortet und nicht der Jonathan. Warum fällt das Los nicht auf Saul? Weil Gott herausfinden will, wie weit Saul bereit ist zu gehen? Weil er auch allen um Saul herum, also sprich seinem Sohn und dem ganzen Volk, zeigen will, wie weit Saul gehen wird? Ist das der Grund? Und Saul sprach, und das ist jetzt ja die Frage, was erwarten wir denn von ihm, dass er sagt? Oder was wäre denn jetzt weise und gut, dass er sagen würde? Dass er als Vater die Verantwortung für die Situation übernimmt und sagt, oh mein Sohn, nein, du sollst nicht sterben, bleib du am Leben und ich werde mich hingeben, falls es wirklich notwendig wäre, dem Eid, also diesem Gesetz, diesem Schwur, Rechnung zu tragen, dass er das Opfer auf sich nimmt, damit sein Sohn leben kann? Dass er sich entschuldigt und sagt, okay, es war nicht weise von mir, solch einen Schwur auszusprechen. Herr, vergib mir. Es ist nicht notwendig, solch ein Opfer zu bringen. Wäre das eine Möglichkeit? Vers 44, und Saul sprach, so tue mir Gott und so füge er hinzu, das ist ja diese Schwurformel in Israel, ja, du musst sterben, Jonathan. So, wirklich, Saul? Du bist wirklich bereit, deinen Sohn zu opfern? Für etwas, was niemand von dir verlangt? Das hat Gott nicht so verlangt. Das hat Gott nicht so gewollt. Schon wieder willst du ein Opfer bringen, das du nicht bringen darfst und sollst? So wie das Opfer, das du dir angemaßt hast zu bringen, das dir nicht zustand, wo Gottes erklärte Wille war, Samuel wird kommen und er wird opfern. Das ist der Weg, den ich will, Gott will, den Gott entschieden hat. Warum gehst du gegen mich? Ich wollte nicht, dass Jonathan stirbt. Ich wollte auch nicht, dass das Volk nicht isst. Das sind alles Dinge, die du entschieden hast. Vers 45, aber das Volk sagte zu Saul, sollte Jonathan sterben, der diese große Rettungstat in Israel vollbracht hat, das sei ferne. So wahr der Herr lebt, wenn von den Haaren seines Hauptes eins auf die Erde fällt, hat er doch mit Gott den Sieg errungen an diesem Tage. So löste das Volk Jonathan aus, sodass er nicht sterben musste. Hat das Volk vorher noch gesagt, tu alles, was in deinen Augen ist. Wenn du sagst, Vers 36, wenn du sagst, dass wir den Philistern nachziehen und unter ihnen plündern bis zum Morgengrauen, dann kommen wir mit, du bist der König. Haben sie vorher noch gesagt, in Vers 40, tu, was in deinen Augen gut ist, als er das Volk aufteilte auf der einen Seite und Jonathan und Saul auf der anderen Seite, wann haben sie gesagt, tu, was in deinen Augen gut ist. Aber hier ziehen sie einen Strich und sagen nein. Das Volk tut das, was eigentlich Saul hätte tun müssen. Sich vor seinen Sohn stellen und sagen, heute wird Jonathan nicht sterben. Denn Gott hat durch ihn Rettung in Israel gebracht. Aber das, wofür Saul die Kraft, den Mut, den Willen nicht hat, die Weisheit nicht hat, es kommt ja nicht wirklich ganz klar, kristallklar heraus, was da das Problem ist bei Saul. Aber genau das macht das Volk und sagt nein. Und Saul kann nichts machen. Weil das gesamte Volk, das gesamte Heer sich vor Jonathan stellt und sagt, das kann es nicht sein. Das ist nicht unser Gott, dass durch den Gott die Rettung bringt, dass der jetzt geopfert wird. Dafür, dass er, ohne es zu wissen, ein bisschen Honig gegessen hat. Hier hören wir auf mit der Unsinnigkeit. Stark vom Volk. Und es wird ihnen deutlich, wie die Schwerpunkte und die Prioritäten von Saul liegen und wie falsch sie liegen. Wie unausgewogen es ist, was er macht. Dass er sogar bereit ist, seinen eigenen Sohn umzubringen. Und Saul ließ von der Verfolgung der Philister ab und zog hinauf und die Philister kehrten an ihrem Wohnort zurück. Saul sagt nichts. Genau wie in der Situation, als Samuel kommt und ihn fragt, warum hast du das Opfer gebracht? Und er sich eigentlich erstmal rechtfertigt und verteidigt, aber das Gespräch wird dann nicht weitergeführt. Samuel geht weg und Saul zieht seine Spur, so auch hier. Saul sagt nicht, ihr habt recht oder ich habe einen Fehler gemacht. Er lässt von der Verfolgung der Philister ab und zog hinauf. Und die Philister kehrten an ihrem Wohnort zurück. Auf was für einen Weg ist denn eigentlich Saul? Das ist die Frage. Wie wird sich das mit ihm weiterentwickeln? Als Saul das Königtum über Israel erlangt hatte, kämpfte er ringsum gegen alle seine Feinde, gegen Moab, gegen die Söhne Ammon und gegen Edom, gegen die Könige von Zoba und gegen die Philister. Und überall, wohin er sich wandte, war er siegreich. Das ist der König, den sich das Volk gewünscht hat. Und er vollbrachte tapfere Taten und schlug Amalek und errettete Israel aus der Hand seines Plünderers. Die Söhne Sauls waren Jonathan, Jeschwi und Malchishua. Und die Namen seiner beiden Töchter waren, der Name der Erstgeborenen war Merab und der Name der Jüngeren Michal. Und der Name der Frau Sauls war Achinoam, eine Tochter des Achimaas. Der Name seines Heerobersten war Abner, ein Sohn Ners des Onkels Sauls. Denn Kisch, der Vater Sauls, und Ner, der Vater Abners, waren Söhne Abiels. Und der Krieg gegen die Philister war schwer alle Tage Sauls. Wenn Saul irgendeinen tapferen und kampffähigen Mann sah, stellte er ihn in seinen Dienst. Wie geht es weiter mit dir, Saul? Der Autor zoomt sich jetzt aus dieser Situation heraus und nimmt uns so mit und sagt, ja, Saul führte viele Kriege. Er war oft siegreich. Das sind seine Söhne, das sind seine Töchter, das ist sein Heerobster. Und der Kampf gegen die Philister war ein Kampf, den all seine Zeit begleitete. Und wenn er irgendjemanden fand, der kriegssüchtig war, den hat er eingereiht in seine Armee. Und ich bleibe mit der Frage übrig, wie geht es mit dir weiter, Saul? Auf diesen Weg, den du gewählt hast zu gehen. Gott mit Ihnen, alles Gute, bis zum nächsten Mal bei Glaubengeschichten.